Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon. Da sind wir schon. Dein auditives Disneyland. Bis es brennt.
Wie soll ich sagen? Man könnte ja auch neue Varianten, finde ich, so jetzt bald schon mal einsingen. Man könnte zum Beispiel
so. Finde ich im Corona-Jahr, finde ich den Begriff neue Varianten, spätestens wenn ich das höre, kriege ich sofort blitzartig Gänsehaut und habe griechische Buchstaben im Kopf. Aber ja.
Griechische Buchstaben. So eine Metallica. Du bist allein, wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir ja schon. Dein auditives Disneyland. Das ist so eine Mischung aus System of a Down, Metallica könnte man so eine Version machen. Aber Rammstein wäre auch gut. Du bist allein, wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir. Man könnte oder so eine
Mariah Carey. Wenn ich eine Rammstein-Version höre, dann bin ich gedanklich direkt schon mit Sophia Tomalla und irgendeinem König der Halbseide im Grill Royal. Also ja, gern. Da habe ich den Kopfsalat, habe ich im Grunde genommen schon, ich hänge schon mit dem halben Gesicht im Kopfsalat, wenn ich Rammstein
oder
höre.
Oder so eine Ballade zwischen Helene Fischer und Mariah Carey, dann du bist allein, wer soll bei dir sein? Weißt du?
Mhm.
Du könntest das bestimmt gut als Herbert Grönemeyer auch singen.
Willst du mich? I see what you're doing.
Wie würde das klingen, wenn Herbert Grönemeyer das singt?
Ist das jetzt so eine Art Markus-Lanz-Situation, in der Markus
schnell,
Lanz,
damit wir weitermachen
Knob,
können.
In der Markus Lanz Matze Knob dazu treibt, jetzt andere, du meinst, du bist allein, wer soll bei dir sein? Das zum Telefon. Sowas halt. Ja. Friendly. Friendly fire. Friendly. Was das Einsingen neuer Versionen angeht, da haben wir ja gestern, also wir reden jetzt am Donnerstag, da haben wir ja gestern am Mittwochabend einiges lernen können.
Willst du direkt schon
rein? Die RTL-Passion geschaut haben.
Willst du jetzt schon rein? Willst du jetzt direkt kalt ins...
Nein, müssen wir nicht. Ich habe auch andere Sachen zu besprechen. Nein, wir können auch andere Sachen besprechen.
Lass uns doch erstmal unsere Freunde, unsere Zuhörer begrüßen. Willkommen in der 6. Ausgabe von Friendly Fire mit dir. Gratulation dem Number One Bestseller-Autor, Micky Beisenherz. Gratulation an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Und mit mir.
Ja, ebenfalls Bestseller-Autor, ne? Wobei, ich habe schon gesagt, also wenn das nächste Buch, was ich schreibe, was nun wirklich ein gänzlich anderes Buch ist, wenn das ebenfalls so einsteigt wie das letzte, dann ist es wirklich an der Zeit, sich also geistig zur Ruhe zu setzen. Bis dahin nehme ich das Ganze beruhigt zur Kenntnis. Ich weiß nicht, wie es dir mit solchen Sachen geht. In diesem Zusammenhang empfinde ich das als wahnsinnig angenehm, bin aber aufgrund des an Ereignissen nicht armen Tagesgeschäftes natürlich schon längst ganz woanders. Wäre dieses Buch allerdings sagenhaft gefloppt und mein sehr präsenter Co-Autor Sebastian Fitzek vermutlich dann sehr unglücklich. Das wiederum hätte deutlich stärkere Wirkung bei mir gezeigt, als wenn es jetzt zumindest für Fitzek erwartungsgemäß sehr erfolgreich wäre, beziehungsweise ja dann ist.
Du sagtest auch, du hattest ein bisschen Angst.
Man hängt ja an dem Misserfolg stärker.
Genau, du hattest ein bisschen so nicht Angst, ist auch zu übertrieben, Sorge, ne? Einfach weil jedes Buch von ihm auf eins eingestiegen ist und deine Sorge war wirklich ein bisschen, wenn du jetzt mit ihm das Buch zusammen machst und das Buch, wo du mitgearbeitet hast, das steigt nicht auf eins ein, dann hättest du so ein bisschen gedacht, scheiße, ne? Aber verstehe ich
schon,
total.
Oder? Schon. Total. Also es ist jetzt, ich das, weiß gar
das
nicht,
Gefühl
ob
habe ich mit diesem Podcast, ne? Also alle deine ja. Podcasts, so. Also sobald eine Folge von dir online ist, ja mit den anderen, ist es ja immer ja. unter den Top 10. Und ich habe genauso diesen Druck jetzt, ne? Wenn wir hier jetzt in der Öffentlichkeit zusammen sprechen, mhm. wenn das nicht in den Top 10 ist, ich denk dann auch immer, dass dann irgendwie so, ja, irgendwas passiert dann, ne? Aber
ja, wobei eine gewisse Polarität und Polarisationsgabe ist ja per se kein Ausweis mangelnder Kunst, sondern oft eher das Gegenteil. Also für das, was wir machen, für das, was du machst, kann es ja oft auch ein Ausweis von Besonderheit sein, dass es polarisiert und viele Leute daraufhin sagen, wenn der oder die dabei ist, dann schalte ich erst gar nicht ein. Das muss ja jetzt erstmal gar nicht schlecht sein. Es schlägt sich im Zweifel manchmal auf die Zahlen nieder, ja, aber diese Quantität sagt über die Qualität des Gesagten ja überhaupt nichts aus. Und insofern registriere ich das immer mit einem Befremden, aber auch einem gewissen Amüsement, dass es wirklich Menschen gibt, die dann zum Beispiel im Zusammenhang mit Apokalypse und Filterkaffee eine Rezension hinterlassen und sagen, ich habe es immer gehört, das bedeutet ja ungefähr 400 Folgen, aber jetzt, wo Oliver Polak dabei war, höre ich das nicht mehr. Wo du sagst, hä? Es ist ja genauso wie zum Beispiel diese interessante Haltung, wenn Menschen, ich hatte das vor 2 Wochen oder so, dann haben wir ein Special gemacht zum Thema Afghanistan, beziehungsweise mit Afghanistan und Ukraine mit Nathalie Amiri und Paul Ronsheimer, die beide sich in beiden Regionen sehr gut auskennen. Und dann hast du eine Person, die dann schreibt, ja, ich hätte das wahnsinnig gerne gehört, mich interessiert das auch sehr, aber wenn Ronsheimer dabei ist, dann nicht. Wo du sagst, nein, dann interessiert dich das Thema nicht sehr, weil dann geht es dir ja vielmehr darum, deine Haltung hier so auszustellen, dass du im Zweifel sogar dich sperrst gegen interessante und wichtige Informationen, aber das ist dir wichtiger, jetzt hier deine besondere Haltung zu beweisen, im Zweifel vor dir selbst, besser aber noch vor allen anderen. Aber dann erzähl doch bitte nicht, dass sich das Thema so sehr interessiert, weil das scheint ja dann nicht der Fall zu sein.
Ja, wobei ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde in der Theorie,
das hoffe ich doch.
Funktioniert das ganz gut, was du gesagt hast. Aber ich kann es auch trotzdem sehr gut nachvollziehen, auch wenn du dich fürs Thema interessierst. Also du hast auch ein paar Kandidaten, die du wirklich nicht toll findest, Menschen. Und selbst wenn dich das tierisch interessieren würde, deswegen, ne, nicht jeder kann
aber
das.
Aber dann
so
halt dich doch die Schnauze und musst ja, dann doch nicht gleich.
Aber du hältst auch nicht immer die Schnauze.
Nee, stimmt
auch nicht. Du hältst
schreiben.
Auch nicht immer die Schnauze und ich halt auch nicht immer die Schnauze. Und deswegen soll man anderen Leuten auch zugestehen, dass sie auch mal nicht die Schnauze halten. Aber ich verstehe total, du bist natürlich müde. Du wohnst ja auch auf Twitter und diesen ganzen Shit gibst du dir. Und dann denkst du dir auch, ey, Alter, was wir öfter schon gesagt haben, ey, wenn du es nicht hören willst, halt einfach dein Maul und hör was anderes. Und es ist einfach. Aber ich kann trotzdem diese Mechanismen verstehen. Ich habe das zum Beispiel mit Ben Becker. Ich bin überhaupt kein, es gibt das auch umgekehrt, ne? Also ich bin überhaupt kein Fan von Ben Becker. Also ich mittlerweile, also man verändert ja auch so, das ändert sich ja auch, ne? Ja. Manchmal so ein Bild von jemandem und ich sehe ja auch was Lustiges mittlerweile in dem, war ja vor ein paar Monaten, wo er da in so einem Clown-Kostüm vor so einem Van am Set da irgendwie saß.
Das stimmt.
Aber ich finde ihn grundsätzlich kein Typ, irgendwie, wo ich einen Film gucken würde. Und dann gab es mal einen Film vor ein paar Jahren, das war so ein, das ist 10, 15 Jahre her, das war ein Monolog.
Ein ganz gewöhnlicher Jude?
Genau, mit Ben Becker in der Hauptrolle und Charles Lewinsky ist so ein Schriftsteller aus der Schweiz, der hatte diesen Monolog geschrieben und dann habe ich so angeklickt, Thema hat mich halt interessiert. Ich fand ihn unangenehm, also sag ja, genau ging. Und das war wahnsinnig stark gespielt von Ben Becker. Also, dass ich auch wirklich vergessen habe, wo du merkst, es ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler.
Der hat die Aversion oder er hat es geschafft, deine Aversion wegzuspielen, ja, weil er dich so reingezogen hat.
Aber danach war ich jetzt auch kein Ben Becker-Fan oder so. Aber ich fand es einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich habe aber auch verstanden, warum Leute sagen, dass er ein sehr guter Schauspieler ist. Also, das hat man, finde ich.
Verstehe auch. Also, ich fand den, ich hatte ja vor ein paar Monaten das Vergnügen, den mal kennenzulernen und fand den echt sympathisch. Der ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein großes Kind. Und wie so häufig, was dem Schauspiel ja übrigens auch extrem hilft, dieses Loslassen, also dieses kindliche Gemüt, sich keine Gedanken zu machen darüber, wie jemand auf etwas reagiert. Das ist ja eine große Gabe, über die ich übrigens gleich gerne noch kurz sprechen würde. Und was der gemerkt hat, als ich da mit ihm zusammensaß im Rahmen einer Fernsehsendung, hat er relativ schnell gespürt, dass ich nicht gekommen bin, um mich vor Publikum über ihn lustig zu machen, sondern er hat gemerkt, ich finde ihn sympathisch und ich habe überhaupt nicht vor, ihn vorzuführen. Und in dem Moment war der natürlich auch total zugänglich, weil er wusste, ach guck mal, da sitzt jemand, der ist im Zweifel jemand, von dem man weiß, dass er gerne auch mal über andere herzieht, aber der will mir gar nichts, sondern der möchte mit mir hier zusammen einfach einen schönen Abend haben. Und da war das super angenehm. Ich glaube, das Problem entsteht immer dann, wenn da jemand kommt, der kommt dann rein und macht so pocheresk die ersten drei Gags auf deine Kosten und dann hast du natürlich schon die Schnauze voll und wirst steif, die Wirbelsäule versteift sich und du denkst so, jetzt was kommt als nächstes und machst natürlich komplett zu. Und das ist ja schade drum.
Fand ich auch mutig, das war ein bisschen von der Situation, du saßt da ja wie Grobi eigentlich, ne, und der ernste Typ, du saßt und dann dachte ich, es war ein bisschen wie so, als wenn du von der ISIS gekidnappt wirst und dann machst du einfach mal ein paar Witze über Allah. Das war so die Situation. Also ich fand schon, du bist, du hast dich da schon, also dachte ich schon, ey, wenn der jetzt seine Sprüche und seine Parodie da macht, ich war mir nicht sicher, ob es ihm so gefällt, aber ist ja für dich ganz gut ausgegangen.
Ja, sicher konnte man sich auch nicht sein, aber ich wurde ja dazu gezwungen, ihn in seinem Beisein zu imitieren. Mhm. Hab's dann ja auch gern getan. Aber es ist, wie es, du kennst es ja selbst, wenn du als der Parodierte oder auch von mir aus auch der Parodierende, wenn du Liebe spürst und Zuneigung und Verständnis, dann geht es in der Regel auch nicht in die Hose. Blöd wird es immer, wenn es so herablassend ist und wenn es ein bisschen link und hinterfotzig ist. Das führt dann zu keinem guten Ausgang.
Ja, ist interessant, aber wie viele Gedanken du jetzt auch geäußert hast, wo du drüber nachgedacht hast, dies, das, jenes. Und das finde ich eigentlich schade, ne, dass man trotzdem
dass
so...
Dass ich nachdenke?
Nein, das finde ich manchmal gut, wenn du es machst. Aber nee, dass man hier in diesem unseren Lande... in diesem unseren Lande, dass du so viel nachdenken musst, ne? Du weißt ja am Ende, dass es ein Gag ist, ne? Aber dass du drüber nachdenken musst, ja, das ist nicht wie bei Pocher und das ist so, aber es ist auch ganz lieb
gemeint. Aber das machst du ja nicht währenddessen.
Nein, das machst du
in der Rückschau. Was du tust, geschieht binnen Millisekunden.
Aber manchmal, ich kenne das selber, manchmal habe ich es auch, aber ich höre jetzt damit auf. Ich bin jetzt auf einem neuen Trip, ich habe keinen Bock mehr, immer dieses, ein Gag ist halt ein Gag und dann passt...
Ganz kurze Zwischenfrage. Hast du vorher lange über die Dinge nachgedacht, die du gesagt hast? Möchtest du mir mitteilen, dass du vorher in einer Phase warst, in der du ganz viel über die Dinge nachgedacht hast, bevor du sie gesagt hast? Und jetzt trittst du in eine Lebensphase ein, in der du nicht mehr über das, ist es das, was du mir sagen willst?
Ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich manchmal bestimmte Sachen nicht mehr geschrieben habe oder so, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese ganzen Diskussionen. Okay. Ich war in so einer Phase und jetzt bin ich aber in einer Phase, wo ich denke, nee, jetzt aber... Ja, radikal, total.
Es entspricht aber einer allgemeinen Stimmungslage, in der diese Phase der besonders sensiblen Sprache sogar schon langsam wieder ein bisschen zurückgeht, weil das, was du gerade empfindest, ganz vielen so geht. Ich hoffe übrigens nicht, dass das bedeutet, dass das Pendel jetzt wieder komplett in die andere Richtung schwingt. Das darf nicht das Ergebnis des Ganzen sein. Aber dieses Gefühl, was du gerade geschildert hast, das scheint mir gerade so auch im Umgang miteinander eher wieder so zu sein. Und das ist meines Erachtens vor allen Dingen auch so, weil es eine derartige Shitstorm-Inflation zuletzt gegeben hat, dass viele Leute jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, fuck it, ja, dann sollen sie mich halt beshitstormen. Da kommt ja 5 Minuten später sowieso schon der Nächste und dann ist die Ablenkung von mir schon wieder gegeben.
Dann sollen sie mich halt beshitstormen. Ey, was ist das denn für eine neue Sprache?
Ja, aber es ist das Andy Warhol-Gleichnis. Jeder wird künftig 15 Minuten Shitstorm haben und es wird so langsam inflationär oder auch sehr demokratisch oder fast kommunistisch, weil es jeder irgendwie zu gleichen Teilen abbekommt. Shitstorm-Sozialismus sozusagen.
Also was ich schon wahrnehme ist, und ich nehme es auch bei mir wahr, also ich habe eine kurze Zündschnur im Moment. Ne? So, also ich merke, die 2 Jahre, die Zeit gerade, ich habe eine sehr... kurze Shitschnur, wollte ich sagen. Ich würde das aber für dich, ich beobachte dich ja auch, ne? Würde ich für dich auch mit unterschreiben. Und ich hatte so eine Situation vorgestern. Ja. Da war ich im Edeka einkaufen, bei mir in meinem Stadtteil in Berlin. Und dann, ich hatte nicht viel im Wagen, aber habe viel Hundefutter gekauft, also für den Hund. Und für mich dann auch noch ein paar Sachen und ein paar Flaschen Getränke. Und der war leer, der Edeka. Aber als ich dann an der Kasse war, waren dann noch 2 ältere Herrschaften, die sich dann hinter mir hinstellten, dann 2 Bauarbeiter. Dann, die Schlange wurde immer länger. Und früher war es ja so, wenn du einkaufen warst, da war immer so eine Weiche, dass da so Platz war. Also wenn die Sachen über diesen gezogen wurden, dann nach links und dann wurde die Weiche gestellt, dass die schon den nächsten quasi weiter abkassieren kann und die Sachen, also du weißt...
Ach so, genau, ja,
ich
natürlich.
Ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Weiche.
Ja, Weiche trifft es
Weiche
ja schon, genau.
Weiche für 2 Stauräume genau,
Entnahmeladen ja, und, quasi. Ne?
Aber das ist irgendwie so ein neues Ding, wohl oft in den Supermärkten, jetzt auch bei Edeka, dass die das nicht mehr haben, dass da nur noch ein so ein Ding ist. Ne?
Was dumm ist.
Ja, ich komme gleich dazu, dass das dumm ist.
Okay.
Und dann hat die halt alles rübergeschoben und ich habe schnell die Tüten und du fühlst dich auch und dann fing ich an so
und die Sachen unter Stress
schnell in die Tüten rein und ich war total gestresst und dann ne, ey du Pisser, also wirklich, also, ey du Pisser,
wirklich?
Mach mal deine Sachen wie alle anderen in den Wagen rein und verpiss dich hier.
Oh mein Gott.
Nee, war ja nicht oh mein Gott, ich dachte nicht, oh Gott, ich sterbe, ich drehe mich nur um und dann...
Naja, aber es ist ja schon die ganz grobe Kerl, oder ist das so klassischer Berliner Slang für, könnten Sie bitte ein bisschen schneller machen.
Ja, es ist so ein bisschen so das. Und dann drehe ich mich halt um und du merktest, wie diese älteren Herrschaften sogar Angst bekamen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, bleib mal ruhig. Und dann, ey, ich bleib überhaupt nicht ruhig, meine Mittagspause, so, verpiss dich hier, zisch jetzt mal ab hier, mach deine Sachen wie alle anderen auch in den Wagen rein. Und ey, und dann war genau der Moment und ich wusste, entweder totale Eskalation mit körperlicher Gewalt, dass wir, also nicht, weil ich das will, sondern weil das im Raum lag.
Ja.
Oder ich pack einfach weiter in Ruhe die Sachen ein und lass den einfach weiter schreien, mich weiter beleidigen. Ich habe mich dann für die 2. Variante entschieden, weil ich dann auch weitergedacht habe. Ich hatte noch ein paar Punkte am Tag, der Hund war im Auto und einfach, ich habe mich dann dafür entschieden, ja, einfach noch ein paar Beschimpfungen und ja, und dann habe ich die Sachen in die Tüten und bin dann weg. Aber da dachte ich, ja, auch wieder irgendein dummer Hund, der sich das überlegt hat.
Ja.
Weil das wird ja nicht die einzige Situation sein. Und die Verkäuferin, ne, war auch ganz panisch. Die mischen sich ja meistens gar nicht ein, was ich auch gut finde. Es war einfach unangenehm. Und ich hätte da auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt durchdrehen wollte wie der Typ in New York in der U-Bahn. Aber es ist schon so ein Hauch Michael Douglas Falling Down Gefühl in dem Moment. Übrigens, der Typ in New York, ne, das ist ja krass, der da rumgeschossen hat. Hast du mitgekriegt, wo die den festgenommen haben gestern?
Nee, wo haben die den festgenommen?
East Village, Downtown bei McDonald's.
Ach, wirklich?
Ey, wo du auch denkst. Okay. Und er hat sich auch locker fest. Sag mal, da denke ich
mir. Und hat sich gerade beschwert, dass es kein Frühstück gibt nach 12. Und hatte dann schon wieder die AK-47 hochgehalten.
Genau. Nein, aber Wahnsinn, oder?
Ja.
Da denkst du doch auch, du machst das dann hätte er sich ja was zum Mitnehmen bestellen können und dann einfach schon zur Polizeiwache fahren, ne? Dann hätte er sich nicht diese Blöße für diese ganzen Fotos und Kamerateams geben müssen. Wahnsinn.
Na, Wahnsinn, ey. Aber ist auch echt krass, ne? Er hat halt einfach viele Leute nochmal traumatisierter hinterlassen, als wenn sie normal schon mit der U-Bahn gefahren wären. Das ist schon hart.
Aber Gott sei Dank, dass niemand gestorben ist.
Ja, total. das ist ein Wunder eigentlich fast, muss man sagen. Mhm. Und was die Wut angeht, bemerke ich natürlich jeden Tag. Also ich sitze irgendwie gestern im Auto, bin kurz rechts rangefahren bei uns um die Ecke, um eine Sprachnachricht abzuhören und zu verschicken und stehe halt, also und zwar auch nicht so, dass ich im Weg stehe, sondern halt, fährst halt so leicht rechts ran. Auf einmal fährt an mir zeternd irgendeine Ilse auch noch die Maske auf dem Kopf beim Radfahren und brüllt mich da an, wo du denkst, was? Also es entlädt sich so ein Fahrradfahrerinnenhass an mir, der ich aber wirklich in keinster Weise sie blockiert habe oder sonst irgendetwas. Und dann bin ich natürlich auch eine Sekunde, während ich diese Sprachnachricht aufnehme, rede ich sogar in die Sprachnachricht rein und sage, Marco, warte mal ganz kurz, und war drauf und dran, den Motor zu starten und hinterher herzuheizen, sie zu stellen, was ja mit dem Auto bei einer Radfahrerin höchstwahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch ist, und zu fragen, ob sie den verdammten Arsch offen hat. Und das machst du, das entscheidest du natürlich binnen Millisekunden. Und dann dachte ich mir, warum, ey, lass doch gut sein, komm, wirklich. Aber diese,
alle
diese
sind auch, auf, wie gesagt, alle
sind, allem, wir alle haben schon mal drüber geredet. Sinne.
Ich meine, das Absurde ist bei diesen Fahrradfahrern, aber auch bei Autofahrern, ja, du machst ja manchmal vielleicht einen Fehler oder bist vielleicht irgendwie, hast gerade was
nicht gesehen. Ja, absolut.
Und sie gehen aber davon aus, dass du das absichtlich gemacht hast und fangen einfach an, dich zu beschimpfen, ne? Anstelle einfach zu sehen, okay, ja, vielleicht hat er es nicht gesehen, und dann sagt man ja manchmal auch, hey, aber es sind schon First World Problems. Was
für? Fang doch nicht mal an mit First World Problems. Das kannst du eh abhaken. Das ist hier die Werkseinstellung. Wir reden nur über First World Problems. Bis der Russe natürlich irgendwann sagt, Deutschland, das könnte mir auch gefallen. Dann haben wir auch ganz andere World Problems. Aber dann weiß ich auch nicht, ob dieser
also,
Podcast.
Ich bin
noch,
halb russisch und
so
du wirst diesen
wird.
Satz niemals von mir hören. Deutschland, das könnte mir auch ganz gut gefallen. Also du musst dir keine Sorgen machen. Aber was ja viel interessanter ist, diese Woche sind ja viele schlimme Sachen passiert. Wie gesagt, Ukraine, Mario Barth.
Ich hätte noch so eine Wutgeschichte. Ich hätte noch so eine Wutgeschichte noch
anzufügen
gehabt. Ja.
Nee, dann servier.
Und zwar die Situation, die ich gestern hatte, als ich morgens um 9 hier in Hamburg mit dem Mercedes rumkurfte, weil ich mich eigentlich zum Schreiben und auch zum Lesen schnell in ein Café setzen wollte, weil ich jetzt nicht zu Hause sein wollte. So, und dann fuhr ich durch eine der wirklich wirrsten und belebtesten Ecke hier, so Weidenallee, Schanzenstraße in Hamburg. So, und da war aber dann an einer Linksabbiegerspur, war mit Pylonen großräumig ein Auffahrunfall abgesperrt, was das Manövrieren des Autos und das Abbiegen und das Parkplatzsuchen natürlich nochmal schwieriger gestaltet hat. Ich bin also, wie man so schön sagt, ungefähr dreimal um den Pudding gefahren, großflächig um diese abgesperrte Unfallstelle mit den ganzen Polizisten und also war nichts Schlimmes, es war einfach ein billiger Auffahrunfall, aber trotzdem. Hin und her und hin und her. So, ich komme wieder zurück, fahre wieder um die Pylonen rum, sehe aus dem Augenwinkel plötzlich links einen freien Parkplatz, mache einen U-Turn, also natürlich das alles bei ungefähr 15 km/h, aber trotzdem, mache einen U-Turn, peile diese Parklücke an. Dachte, was ist das denn?
Und kannst du das Geräusch nochmal machen?
Ist jetzt keine Espresso-Maschine, die angegangen ist,
ein Milchschäumer? Wenn man im Flugzeug ist, ne,
ja,
und abspült, ne, das ist dieses...
Stimmt, ja, oder? Das stimmt. Wenn du gerade die 3 Zigaretten... Und ich denke so, ah nein, habe ich natürlich eine Pylone überfahren.
Was ist eine Pylone?
Eine Pylone, das sind die Hütchen, die man aufstellt.
Die Hütchen von den Pet Shop Boys aus dem Video von Can You Forgive Her.
Exakt. So, ich fahre in diese Parklücke rein, ja, so. Kommt natürlich auch schon der Polizist, so ein Typ... Ende 20,
da
ja, sehen
sind
Sie
wir
jetzt.
Schon.
Ja. Und dann und ich steig aus
Auto,
und ich guck ihn an mit diesem Blick, so nach dem Motto, ja, ich weiß auch, was hier gerade passiert ist, so. Und dann er, so ein junger Typ, ja, da haben Sie jetzt gesehen, ne? Ja, ich so, ja, ich weiß. Ja, sind ja gerade ja schon rumgefahren. Ich so, ja, weiß ich auch. Ich bin gerade auch einmal kurz hier rückwärts gefahren, um die Spur wieder frei zu machen, dass der Bus und alle vorbeifahren können. Ja, aber da sind Sie ja über eine durchgezogene Linie gefahren. Das dürfen Sie ja gar nicht. Ja, ich so, ja. Ja, dann, ich war jetzt nicht sauer, ja. Ich war jetzt nicht im Sinne von, was willst du von mir? Aber ich habe halt auch da, ich habe gesagt, ja. Dann, so, dann ist das so.
Ja, soll ich
den
Tipp
die Pylone.
Geben, soll ich dir einen Tipp geben fürs nächste Mal, damit es keine Missverständnisse gibt? Also wenn der Polizist, so mache ich das immer, an dein Fenster tritt und sagst, mach dieses Zeichen, Fenster runter.
Ich bin ja schon ihm entgegengetreten,
wenn du in diese Situation jemals geraten solltest, auch für euch zu Hause, Polizist kommt ans Fenster, deutet einmal mal runter. Und wenn er dann fragt, was haben wir denn falsch gemacht? Dann antwortest du einfach, ja, wer von uns beiden ist denn zur Polizei gegangen?
Das ist zur Deeskalation immer gut. Auf jeden Fall so, ich stehe da, ja, sag ja, okay. Dann sagt, denkst du jetzt, okay, dann schreib mir halt eine Rechnung für die scheiß Pylone. Ja, dann kommt jetzt gleich ein anderer, kommen Kollegen, die haben die Streife ist gerufen, die kommen gleich zur Unfallaufnahme. Ich denke, oh, was? Und er denkt, ja. Auch da wieder, weißt du, ich stehe da wirklich, ich gucke die ganze
wegen
Zeit nur noch wie Walter Matthau.
Ding,
ja,
oder was?
Ich gucke nur noch wie Walter Matthau in Dennis, wo diese Blume gerade einfach zusammengefallen ist. Und sage, ja. Also mein Blick hat natürlich verraten, ernsthaft, so wie Markus Lanz, wenn er Leute, so Politiker fragt, ernsthaft.
Ja, und im Hintergrund höre ich auch von Billy Joel Honesty laufen.
Ja.
Honesty. Und du stehst da, dieses Körper. Das ist doch wirklich Curb Your Enthusiasm.
Ich sitze dann in der Karre, um die Zeit zu nutzen. Ich wollte ja eigentlich schnell ins Café, weil ich arbeiten musste.
Dann hast
sitze
du noch
in der Karre.
Was ärgerlich ist, weil du kannst dann gar nicht diesen großen Auftritt im Café machen, wo immer alle schon warten, morgens in dem Café kommt der gleich rein und so. Das ist, wurde
nicht
dir
in
genommen.
Dem Café. Nicht in dem
Nein, nicht
Café.
In dem
ich
Café.
Wollte ja in Ruhe
da
arbeiten.
Du,
achso, ja
du machst das Auftritt.
Kaffee trinken und
manchmal
labern.
Hast du das Star-Auftritt-Café und manchmal hast du das, ich muss wirklich arbeiten, Café.
So ist es, exakt das. Ja. Genau. Und sitze dann da und tippe ein bisschen auf dem iPad, um schon mal was zu schreiben. Und 10 Minuten später kommt dann tatsächlich die Streife. Auch ein junger Typ, sind ja mittlerweile alle
Wichtige
junge
Frage,
Typen im Vergleich
haben Sie dich
zu
erkannt?
Mir. Das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht gesagt, hey, ich bin's. Und die haben ja auch nicht gesagt, hey, sie sind's. Sondern die kommen natürlich, so ein junger Typ, auch wieder Ende 20, 2 junge Polizistinnen dabei, beide auch so Ende 20, alle durchaus sympathisch. So, der guckt mich an. Sagt, ja, hier, ja, sagte auch schon so von sich aus, ja, kann er, also er war jetzt natürlich, warum soll er auch aggro sein? Ich habe eine scheiß Pylone überfahren, ja, so, ja, sagen sie, ja, kann ja passieren. Haben Sie irgendwie Personalausweis, habe ich ihm den gegeben, ja, Führerschein, haben Sie noch einen, ja, stimmt, Führerschein haben Sie noch einen alten, glaube ich, ne, ja, habe ich noch, ich gucke mal auf dem Handy, ob ich das noch irgendwo gescannt habe, ja, ein Führerschein nicht dabei. In dem Moment, er setzt die Polizistinnen bei mir, checken schon mal irgendwie auf dem Handy den eingescannten Führerschein, sowas hat man ja manchmal im Fotospeicher. Er fährt in der Zeit seinen Polizeiwagen um, weil er auch so schief geparkt war. Er setzt die Karre um, rangiert, fährt auch eine Pylone um. Der Bulle. Herrlich, ey. Und die beiden Polizistinnen, die bei mir stehen, am Geiern, die so, ey, ich stehe vor denen. Gucke ganz normal, ich sag, ich werde jetzt nicht sagen, ich setze mein Pokerface auf.
Larry David Musik im Hintergrund.
Aber wirklich, und ja, die beiden am Lachen, die beiden am Geiern, Polizist setzt das Auto um, kommt wieder zu mir, guckt natürlich so, weil er weiß, was ich gesehen habe, ich weiß, was er getan hat. Er kommt zu mir, ich frage ihn, und kriege ich jetzt von Ihnen dann eine Mail? Oder dann sagt er, ja, Sie kriegen das dann schriftlich, aber ganz ehrlich, Ich glaube, da wird nichts passieren mit so einer Pylone. Und ich gucke ihn an, das kann ja auch jedem passieren, ne? und wir gehen alle lachend von dannen, will sagen, das passiert dir aber auch nur, wenn du in so einer Situation, wo dir eigentlich vor Wut der Arsch platzt, weil du sagst, lass mich in Ruhe mit eurer scheiß Pylone, du ruhig bleibst.
Das habe ich aber mal gelernt.
Freundlich bleibst.
Bei Polizei, ich musste mal 3000 Euro wegen Beamtenbeleidigung zahlen, obwohl ich niemanden beleidigt habe. Die
aber Lothar Matthäus ist doch gar kein Beamter.
Aber die könnten.
Oder wo arbeitet der? Im Familienministerium, ne?
Die sitzen immer am längeren Hebel. Und ich habe gelernt, seitdem, ich halte immer meine Fresse, wenn die Polizei da ist. Ich sage auch gar nichts. Ne? Nichts.
Ja, ja.
Wenn die eine Frage stellen, dann antworte ich. Wie so ein Roboter mache ich das dann. Mhm. Und zeige keine Emotionen, nichts, ne?
Ja.
Und mach nichts. Einfach so.
Ja, wenn der Fall klar ist.
Ich starre einfach wie so ein Triebtäter. Einfach geradeaus ins Leere. So. Und dann, wenn was gefragt wird, dann sage ich immer, ja, das ist richtig. Ja, mein Name ist Oliver Pohl. So, mehr nicht, weil dann kannst du nichts falsch machen.
Naja, diskutieren ist auch eh Quatsch. Vor allem, wenn der Fall klar ist. Da ist halt einfach, ich bin da, mein Auto ist da, da ist eine platte Pylone. Der Fall ist ja völlig klar. Was sollst du jetzt sagen? Da ist jetzt ein Steinadler, hat sich da drauf
gesetzt.
Das ist
eine schöne Überleitung. Diskutieren ergibt keinen Sinn. Ich musste bei Mario Barth, ne? Du kannst gleich ein paar Gedanken erstmal als Entree ja. von mir. Also man muss kurz dazu sagen, Mario Barth ist Bahn gefahren in einem Sechserabteil mit irgendwie zwei...
Warum? Warum eigentlich?
Warte doch, zwei Typen, die er dabei hatte, und es gab irgendwie Probleme, dass er seine Maske nicht trug. Ja. Er wurde dann aus dem Zug von mehreren Polizisten heraus eskortiert, ja, am Bahnhof in Hanau, wo ich erstmal dachte, Mensch, haben die Leute denn in den letzten Jahren nicht genug gelitten da?
Hat die Stadt nicht schon genug erlebt?
Naja, und vor allen Dingen,
jetzt auch noch Mario Barth?
Ja, vor allen Dingen habe ich auch gedacht, ne, wenn du bei der Polizei als Migrant in Hanau aus der Shisha-Bar anrufst und sagst, ey, hier schießt jemand auf uns, da kommt die Polizei nicht. Wenn du als Mario Barth keine Maske trägst, dann wartet die Polizei schon am Bahnsteig, während du eintriffst. Das ist auch interessant, oder?
Guter Punkt. Ja, also diese ganze Meldung hat mich natürlich zutiefst verstört, weil warum fährt Mario Barth Bahn? Sind die 12 Ferraris kaputt?
Naja, aber das ist doch...
Ist die Wirtschaftskrise jetzt beim einfachen Bürger angekommen?
Ich weiß, es ist jetzt doof, dass ich deinen Gag kaputt mache, aber es ist doch Bullshit. Du fährst doch auch mit der Bahn. Es gibt doch tausend Gründe irgendwie, ja, dass man mal mit der Bahn fährt.
Mario Barth fährt im 6er-Abteil mit der Bahn. Ich bitte dich, ey. Ja, also was muss da schiefgelaufen sein?
Aber hat er ja in dem
sein?
Video auch gesagt, dass er alle Plätze gekauft hat, reserviert hat, damit er da halt alleine ist.
Ja, er hatte Angst vor seinem Publikum, dass sie sagen, Mario, was ist los? Da habe ich alles gekauft. So. Ja, ich habe mir doch nicht 45 Minuten Videostream angeguckt, was er da alles erzählt. Und
also diese Schaffner, ja, können manchmal richtige Hurensöhne sein. Ich wurde auch schon mal aus dem Zug geworfen. Und das war auch wirklich nur so eine Machtdemonstration, ne? Ähnlich wie jetzt mit der Polizei. Mhm. Und da, du hast einen Dialog ja auch von den Polizisten, die Polizisten waren ja auch so ein bisschen, ja, hier, ja, der Lokführer hat ausgeredet, wir müssen das jetzt machen. Naja. Weil ich hatte es auch mal, ich hatte irgendwie ein Ticket gekauft, dann hatte der Anschlusszug, das war irgendwie zuggebunden, das wusste ich nicht, kaufe nie zuggebunden, und dann hatte der eine Zug Verspätung, dann bin ich in den nächsten rein, dann war ich im Speisewagen, und dann hieß es ja, nee, das Ticket gilt nicht. Ich so, ja, der andere hat aber Verspätung. Dann sagt er, sie brauchen dafür eine Bescheinigung. Naja. Ich so, gucken Sie doch irgendwo in Ihrem Computer nach, bitte. Und nee, dann müssen Sie das nachlösen. Ich möchte aber nicht nachlösen. Sie haben ja wieder so eine Situation, ne? Ja, dann hat er gesagt, wenn Sie jetzt nicht nachlösen, dann muss ich den Zug verlassen. Ich so, ich werde den Zug bestimmt nicht verlassen, ja. Und dann wurde ich auch, was auch ein bisschen erniedrigend ist, muss man auch sagen, auch von 5 Polizisten in Bielefeld, auch nicht schön.
Ach, wirklich?
Ja, wurde ich auch aus dem Zug rausgeholt und musste den Zug verlassen, weil ich mich geweigert habe. Und das ist dann wirklich, wo du denkst, ey, haben wir, und da, du merkst, da kommt so diese Machtgeilheit von diesen Leuten.
Ja, gibt,
ne,
dem kleinen Mann eine Uniform, ne, klar.
Gibt dem kleinen Mann eine Uniform.
Ja, es ist natürlich, also in dieser Mario Barth ICE-Geschichte.
Ich bin mir bei ihm, also, ne, ich habe keine Meinung, der ist mir egal, der Typ, ne, so, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob er da jetzt so wirklich Schuld hatte. Also ich kann mir auch vorstellen, so ein Typ dachte sich, du bist Mario Barth, dir zeige ich es jetzt aber mal.
Absolut denkbar. Also in dieser Geschichte hat niemand meine Sympathien. Mario Barth hat natürlich nicht meine Sympathien, weil ich es sowohl im unterhaltenden als auch im aufklärerischen Sinne jetzt nicht mehr unbedingt für notwendig halte, im April 2022 45 Minuten live zu streamen, dass man in der Bahn eine Maske aufsetzen muss, halte ich jetzt auch für obsolet. Auf der anderen Seite, ein Schaffner, der sieht, dass da Mario Barth sitzt und möglicherweise diesen Livestream kurz verfolgt und sieht, aha, der hat keine Maske getragen, jetzt rufe ich die Bullen, der hat natürlich auch einen an der Marmel, das ist doch völlig klar. Also es ist genau dieser Komplex, den du gerade richtigerweise da gesagt hast, dass der natürlich dann auch seine Macht als kleiner Bürger spürt, dass er später dann irgendwo da in der Vereinskneipe sagen kann, immer den Barth, immer, den habe ich heute 8-Kanti rauswerfen lassen aus der Bahn. Der hat geguckt, der glaubst du, oder? Hier mal der Barth, den habe ich angekriegt.
Wahnsinnig lustig war es ja immer wieder so, Barth hat das irgendwo gepostet auf Twitter, auf Instagram, und dann hat ja die Bahn, also der Account der Bahn, einfach nur drunter geschrieben, Maskenpflicht, kennste? Das war schon...
Ja, die haben einen ganz guten Social-Media-Manager, ja, der jetzt andauernd...
Wann schaffst
andauernd
du das noch zusätzlich zu machen alles?
Du, das mache ich dir auf einer Backe, mache ich dir das. Ich meine, du hast ja jetzt auch mittlerweile wirklich diese ganzen wütenden Millionäre in der Bahn, die komplett durchdrehen. Da hast du erst Mario Barth, dann hast du Julian Reichelt mit seinem komischen Snickers. Das ist ja auch eine Steilvorlage.
Du bist auch noch
wenn
da?
Diese, ja, wobei ich bin ja Bahn-Fan. Ne? Von daher bin ja, immer Bahn-Fan gewesen. Ich habe 10 Jahre am Stück eine Bahncard 100 gekauft. Ja,
aber,
hallo?
Aber das, du hast die
ich bin das Centerfold vom Bahnmagazin.
Du hast die 10 Jahre beschimpft. Wir haben schon mal drüber nachher, dass das ja auch krank ist. Du beschimpfst die 10 Jahre und dann kommst du auf den Titel vom Bahnmagazin.
Ja, die Bahn und ich, wir haben ein eheähnliches Verhältnis. Ja,
Bindung so durch Schuldbewusstsein.
Exakt, das ist also quasi der ICE Stockholm rauscht andauernd durch mein Herz. Ja. Und und das ist natürlich für so einen Social Media Manager perfekt, eine perfekte Steife. Wenn die Volltrottel sich selber auf den Elfmeterpunkt legen, dann nimmt man das natürlich einfach mal mit. Die ist jetzt, ich weiß auch nicht, wer dann als nächstes kommt und da vor sich hin, weiß ich nicht.
Aber sag mal, du hattest vorhin so ein Thema angerissen.
Da die kindliche Unbeschwertheit.
Kindliches Gemüt, kindliche Unbeschwertheit.
Genau.
Du wolltest da noch drüber reden. Wie kommst du auf das Thema?
Naja, ich komme halt immer wieder auf das Thema, aber zuletzt hatte ich das jetzt gerade, weil am Dienstag meine Tochter spontanen Freundinnenbesuch hier bei uns zu Hause hatte. Das heißt, ich habe sie von der Vorschule abgeholt und dann fragte sie mich, ob ihre Freundin noch mitkommen kann. Und dann habe ich die beiden Mädels eingepackt und dann sind wir zu uns nach Hause gefahren und die wollten dann, weil es war ganz schönes Wetter. Ganz schönes Wetter bedeutet, sagen wir mal ganz grob, so 19 Grad und Sonne.
Und es hat nicht geregnet.
Und es hat nicht geregnet, richtig. In Hamburg ist das im Grunde genommen schon fast Sahara-like. Und dann wollten die mit Badeanzügen in Planten und Blumen, also hier in dem Park bei uns um die Ecke, wollten die in Anführungsstrichen eine Wasserschlacht machen. Und dann denkst du, ja gut, klar, so, dann konnte ich die Mädels zumindest noch überreden, jetzt nicht komplett nackt mit mir rüber zu latschen in den Park, sondern sich zumindest noch einen Pullover und Hose anzuziehen. Aber dann waren die beiden halt in dem Badeanzug und sprangen da durch den Park. Und dann siehst du das, wie so zwei Kinder so todglücklich sind, völlig unbeschwert, rennen da im Badeanzug durch die Gegend und machen dann, weil wir haben so ein, zwei Töpfe mitgenommen, machen die so eine Wasserschlacht in diesem kniehohen, von Enten vollgeschissenen Wasser. Und freuen sich des Lebens. Ab und zu kommen sie zu mir. Ich sitze da auf meiner Bank, lese ein Buch. Dann kommt ein drittes Mädchen, also irgendeines, ins Bild. Die hat eine Daunenjacke und eine Mütze auf. Und daneben stehen, in Anführungsstrichen, meine beiden Mädels im Badeanzug und sind total happy. Und du denkst, was für eine Gabe das auch ist, dieser unbedingte Wille, Spaß zu haben, völlig unbeschwert zu sein, im Zweifel auch von den Witterungsbedingungen, sondern einfach alles zu ignorieren und sich zu freuen. Und das ist etwas, das haben ja vermutlich nur Kinder vom Start weg und müssen ins Erwachsenenleben hinein im Grunde genommen das Glück haben, dass sie so viel wie eben möglich davon rüber retten können. Und bei manchen ist es halt so, dass diese Unbeschwertheit, die kindliche, schon an Tag 1 womöglich endet. Stichwort Ukraine, Ruanda, Afghanistan, Jemen, whatever. Ja, und im Falle von meiner Tochter hat sie das Glück, dass natürlich bislang, toi toi toi, sehr viel da ist.
Hast du das noch in dir?
Ja, ja.
Du redest sehr viel übers Wetter, finde ich, ne? Auch wenn du wegfährst, so Wetter ist oft ein Thema, was dich auch so wütend macht. Und das ist krass, wo wir über Unbeschwerte, ja, ist so, ist ein großes Thema bei dir immer wieder, dass du richtig abgefuckt bist und redest dann, oh, es regnet, scheiße Mann und bla und bis
richtig. Ich hasse es auch,
genau.
Das stimmt, ja.
Und das Krasse ist, bei mir ist es zum Beispiel so, dass Wetter mir mein Leben lang, ne, wirklich egal war. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben wirklich über Wetter nachgedacht. Ob das kalt ist, ob das warm ist, ob das regnet, ob das so.
Aber warum?
Weil,
wie kann das sein?
Weiß ich nicht, weil es mir total, ist wirklich immer schon so, auch wenn jemand sagte, ey, es regnet, dann dachte ich immer als Kind schon, ja und? So, ja und es ist.
Aber liegt es daran, weil du sowieso immer drin geblieben bist und es dann egal war, ob es draußen schön ist oder nicht?
Ich habe fast, glaube ich, 90% meiner Kindheit, ich bin ja auf dem Land groß geworden, auf Spielplätzen draußen, soweit das Sommer, Frühling, Herbst, nur im Wald gespielt, Baumbuden gebaut. Nee, es war mir einfach total egal. Und ich habe ja ein Fahrrad gehabt. Ich musste ja auch im Regen Fahrrad fahren. Dann habe ich so ein, irgendwie, ich weiß nicht, Regenjacke oder Schirm oder so. War mir
es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Ja. Wie wir hier in Norddeutschland sagen, wenn wir 4 Wochen in Scharbeutz sind bei 11 Grad und Platz
es gibt
Regen.
Eine Sache beim Wetter, die ich überhaupt nicht mag. Das ist schon so, aber ich rede jetzt drüber, weil Wind? Wir drüber reden. Sonst, nee, Wind mag ich auch super gerne.
Horror.
So Hitze, so richtige Hitze hasse okay. ich. Aber auch als ich dünner war, ne, immer schon als Kind, auch ich war mal in Israel am Strand und dann irgendwie 38 Grad, Horror, auch als wir jetzt in Barcelona waren. Und
fantastisch.
Die Kombi Essen und Sonne, Albtraum, ne? Wenn du so wirklich so die Sonne dich fickt und du dann noch so ein heißes irgendwas essen musst. Ich fand auch immer eklig, auch wenn man raucht,
wenn es so heiß ist.
In der Sonne ja. rauchen ist auch eklig. Das ist jetzt, weil wir drüber geredet haben, aber ansonsten ist mir Wetter komplett egal.
Aber gerade wenn hier im Sommer es so 38 Grad sind
ekelerregend.
Und es ist richtig heiß,
ekelig.
Vielleicht sogar noch so schwül
ekelig.
Und so die Klamotten schon an der Haut kleben
ekelig.
Und dann gehst du so durch die Gegend und du riechst so richtig den verbrannten Rasen links und rechts. Also im Grunde genommen etwas, was uns in den nächsten Jahren auch häufiger schon mal im Februar begegnen wird oder im November, dann finde ich das fantastisch. Also ich finde das großartig, ich liebe das sehr. Das ist ein Klima, eine Witterung, die ich extrem gut finde und die mir auch nichts macht, also nichts Negatives zumindest, sondern ich liebe diese Tage im Sommer, wenn es so ist und ich denke, ja, ey, morgen schon so in der Hitze wach werden, die Sonne scheint durchs Fenster, toll, einfach toll. Und diese Regenscheiße und noch schlimmer Wind, es gibt ja auch so eine Art Wind, der so von der Seite kommt und dann ganz heftig oder so böiger Wind, wenn man das schon teilweise hat, dass es sich so anfühlt, als würde dich jemand immer so ein bisschen in eine Richtung stupsen, wo ich richtig aggressiv werde und denke, lass mich in Ruhe. Da kann ich gar nicht drauf. Aber nochmal darauf zurück, wann warst du denn mal wirklich so wann kannst du dich an so bedingungslose kindliche Freude erinnern? Nicht jetzt im Erwachsenenalter, die hast du dann vermutlich, schätze ich mal, ganz häufig vor allen Dingen auf Konzerten.
Genau, das hatte ich
aber so als Kind?
Genau. Ja, was ist Kind? Also du musst fragen, konkreter das Alter festlegen.
Klingt ja jetzt schon wie berühmte ehemalige Nationalspieler beim Gericht. Naja, Kind würde ich jetzt mal sagen, 12, 13, bis 12, 13.
Ja, das war, weiß ich nicht, also Zirkus habe ich ja als Kind geliebt. Also das war für mich, war der Zirkus auch so ein Panic Room, ne? Als Kind schon, also so da in dieser norddeutschen Provinz aufzuwachsen, wo einfach nicht alles geil war, war es für mich wirklich, sobald ich in das Zirkuszelt ging, ne? Sobald ich das Sägemehl gerochen habe, auch diesen speziellen Geruch der Raubtiere oder so, ne? Mhm. Und dieses ganze, dieser Geruch, alleine und da zu sitzen im Zirkuszelt, das war für mich schon pures Glück, also wirklich. Und wenn dann diese im besten Fall die Kapelle, die Zirkuskapelle angefangen hat zu spielen, das war für mich so wie wenn du heute so ein Buch liest, irgendwo in der Sonne sitzt, das ist für mich also der beste Ort auf der Erde. Ich war vor ein paar Wochen ja noch im Zirkus Krone und dieser Moment, ne, das Licht geht aus, ist halt ein Bau, der Zirkus Krone Bau, aber es ist auch Sägemehl, die erste Nummer ist die Nummer mit den Raubtieren und dieser Geruch und dieses Gefühl, also damals und heute noch, ist einfach, ich liebe das, weil wegen Unbekümmertheit ist es so, dass im Zirkus ich über nichts in der Welt anderes nachdenke. Ne? Also so, ich bin dann vollkommen in dem Moment und es heißt ja auch immer am Anfang vom Sprechstallmeister, kommen Sie herein, werden Sie Kind, werden Sie Clown, lassen Sie Ihren Kummer, Ihre Sorgen draußen, manegefrei, das Spiel beginnt. Und ich finde, das funktioniert für mich zum Beispiel perfekt. Und so eine Unbekümmertheit hatte ich oft in Verbindung mit Zirkus. Aber auch wenn ich selber Zirkus gemacht habe oder selber irgendwie aufgetreten bin als Zauberer mit 13 oder wir so eine Playback-Band hatten, die erste Papenburger Verunsicherung. Kannst du einmal raten, worauf das eine Parodie... Genau. Und das war für mich so eine Unbekümmertheit. Und Unbekümmertheit war irgendwie auch vorm Fernseher zu sitzen und bestimmte Programme zu sitzen. Wenn ich alleine mit... Ich habe nicht viel Fernsehen geschaut, aber dieser Dialog zwischen mir in Papenburg und dem Fernseher war auch so eine Unbekümmertheit. Wenn man Alf...
Der Dialog zwischen dir, also du meinst jetzt so der bildliche
Bild,
Dialog.
Ich habe nicht mit dem Fernseher geredet, ne? Aber dieser bildliche Dialog war für mich auch, das war sorgenfrei, unbekümmert. Und ich bin als Kind, weiß ich auch, manchmal ganz gerne in Urlaub gefahren. Wir waren so immer mit Bekannten auf Norderney, wie ich ja letzte Woche erzählt habe. Aber dann auch jahrelang auf Sylt im Sommer oder im Winter in Seefeld. Und Skifahren, das fand ich auch immer ganz toll. Aber dieser richtige Glücksmoment war und ist immer noch mit Zirkus verbunden.
Ja, weil du vom Dialog mit dem Fernseher sprachst. Es waren ja ekstatische Szenen gestern, als in der Werbepause bei RTL plötzlich es hieß, der Preis ist heiß, wieder zurück. Und Niki machte plötzlich Geräusche, wie ich sie in den letzten 7 Jahren von ihr noch nie gehört habe.
War das das Geräusch wie mit der Pylone oder ein anderes?
Ja, das Geräusch der Pylone hat mein Herz in dem Moment gemacht, wo ich dachte, was hat sich denn dabei hier aufgeschaut?
Ist sie nicht
gerade
in der Nähe, dass sie das Geräusch vielleicht nochmal in Echtzeit nachmachen könnte?
Sie ist gerade einkaufen, aber sie hat so Sachen wie, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, this can't be happening. Und dann hieß es aber nur, Harry Weinfurt ist zurück, der Preis ist heiß und sie drehte halt wirklich, ich meine, wir haben gerade die Passion bei RTL geguckt, wo Alexander Klavs den Heiland gespielt hat,
Jesus,
inklusive Auferstehung, aber das wirklich das sakrale Erweckungserlebnis, das hatte sie in dem Moment, wo in der Werbung es plötzlich hieß, Harry Weinfurt ist zurück. Harry Weinfurt ist im Grunde genommen ihr Jesus gewesen, der den Stein beiseite gerollt hat und am Ostersonntag gesagt, ich bin wieder zurück, Freunde.
Das war ihr persönlicher Jesus-Moment. Also Klaas, heißt der Klaas oder wie heißt der?
Alexander Klaas, ja.
Der hat Jesus gespielt, ne?
Richtig.
Ja, also ich finde,
es ist also genauso, wie es klingt.
Falsch besetzt. Ich finde, Gottschalk hätte Jesus spielen müssen, auf jeden Fall.
Halleluja.
Und hier Gil Ofarim Judas, ne? Also
ja,
so das hätte, finde ich.
Also das Verfahren ist ja noch nicht abgeschlossen, aber ja, also naja, Gottschalk wäre der perfekte Jesus gewesen, weil er war ja im Grunde genommen als Mr. Wetten, das war er ja immer dabei, wenn Wunder geschehen sind. Der muss ja im Grunde genommen gesagt haben, ihr, my lover, ich
das war
mache
für
es.
Gottschalk
und dann sagen
auch
sie, du bist gar nicht Jesus.
Das war für Gottschalk auch ein Wunder, als dann Samuel Koch mit dem Rollstuhl wieder reingerollt kam. Ne? Das war quasi auch wie so eine Wiederauferstehung.
Ich glaube, da wird er ihm wohl einen Job besorgt haben, ne? Denke ich mal. Da wird der Tommy ja wohl auch gesagt haben, komm Samuel, ich kann da was für dich tun. Da waren ja alle dabei. Ne? Also du hast richtig bei Gottschalk aber gemerkt, er hat dann gepromptert und vorgelesen und also Alexander Klavs konnte er sich noch merken und bei allen anderen Namen hast du richtig gesehen, wie er so auf dem Prompter geschielt hat, so im Sinne von, was ist das denn jetzt hier, Susi Schneckenschiss und Hans Pampel, ich lese das vor, wurscht, ich bin gleich im Motel One in der Hotelbar und da habe ich damit nichts mehr zu tun. Du merktest ihm, am Anfang war er noch wahnsinnig enthusiastisch, so 2 Stunden später merktest du ihm auch an, dass er dachte, na, da werde ich wohl mal mit meinem Manager reden müssen. Was hab ich mir da wieder? Aber Tommy ist halt zuletzt immer dabei gewesen, wenn die Nation sich von den Schrecken der Nachrichtenlage erholen wollte. Egal, ob das große Wetten, das Comeback hier, Stadthalle, Böbling, da der Ministerpräsident, oder halt eben die RTL-Passion, hier der Heiland, da Pontius Pilatus in Essen. Alleine zu sagen, wir machen das in Essen, in der City, das finde ich so gut.
Aber du bist ja so ein Medienmensch, du weißt ja bestimmt, wie die Quoten waren.
Ja, super natürlich. Über 3 Millionen Zuschauer war natürlich jetzt nicht Wetten, das mäßig, aber war natürlich eine Top-Quote. Ja.
Aber diese Leute, auch Mark Keller, der irgendwie ein Lied von Tokyo Hotel noch singt, ne, wo du denkst, wer hat sich das denn überlegt?
Ja, da war ja so viel, ey, was da, also. Aber,
ja.
Ich bin wirklich dafür, sowas muss häufiger passieren. Wir alle brauchen diesen gehobenen Blödsinn. Wir brauchen echt mehr von diesem Quatsch, sodass die Fernsehnation sich um so etwas versammeln kann und sich daran die Hände reiben kann. Weil es war, find es blöd, find es bescheuert, find es banal, aber es war zumindest etwas, was in keinster Weise Hass und Wut fördert. Und das ist als Event heutzutage schon mehr, als man erwarten darf.
Ja, das ging ja schnell.
Ja, oder? Also, es ist ja, und wurde der Nachrichtenlage gar nicht gerecht.
Ja, können euch erstmal frohe Ostern wünschen. Ist ja so, das war geil. Ich saß heute Morgen in so einem Café mit einem Freund und da war so ein Lieferant. Da hat er alles geliefert. Und da ging er zu dem Auto und:
Frohe Ostern!
Ey, und da ist diese Bedienung, die zusammengezuckt, die da gerade aus der Ukraine ein... Und so, what did he say? What did he say? Und dann, he said Happy Easter. Aber das ist so, die deutsche Sprache...
That's how we Germans are.
Ja, das war ein...
Warm and welcoming.
Eine weitere Ausgabe von Friendly Fire, Folge 6. Du warst, wie immer, Micky Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Vielen Dank.
Die meiste Zeit zumindest.
Immer wieder fürs Einschalten.
Habibi!
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!